Der FC Bayern offenbart in dieser Saison massive Defensivprobleme. Doch woran liegt's? Weht Hansi Flick die falsche Pressinghöhe? Sind es Geschwindigkeitsnachteile, individuelle Fehler oder doch andere Defizite? Zudem kann Borussia Dortmund in der laufenden Spielzeit einfach nicht konstant genug gegen die Kleinen der Liga punkten. Wieso, weshalb, warum? Jetzt in Folge 22.
Die Taktikfüchse. Der Fußball-Analyse-Podcast mit Philipp Hinze, Marco Wokoja und Niklas Witzke.
Moinsen und herzlich willkommen zu Folge 22 der Taktikfüchse. Marco und ich fachsimpeln heute hier ja schon über taktische Geschichten, denn wie es auch der Name verrät, die Taktikfüchse, wollen wir heute den Finger in offene taktische Wunden legen, und zwar in die Wunden des FC Bayern und von Borussia Dortmund. Aber bevor wir mit der Materie starten, Marco, sage ich erstmal Moin an dich.
Moin Moin, ja, ich freue mich, über zwei Top-Mannschaften der Bundesliga zu reden, und wir haben jetzt natürlich Leipzig ausgelassen, die ja international sowie national auch top unterwegs waren. Aber ich finde, dennoch haben wir ganz, ganz interessante Sachen bei Bayern und bei Dortmund gefunden, die ja, besorgniserregend sind vielleicht, aber auch positiv. Und die schauen wir uns mal an. Und ich glaube, wir fangen mal mit der Tabellenspitze an.
Ja, genau. Wir wollen nicht lange schnacken. Wir wollen direkt starten, und zwar mit dem Tabellenführer, dem FC Bayern. Wenn man so die Tabelle erstmal auf den ersten Blick betrachtet, Tabellenführer, 36 Punkte, 4 Punkte Vorsprung vor Leipzig und schon 7 Punkte Vorsprung vor Leverkusen und Dortmund. Könnte man vielleicht denken, ja, das läuft wieder astrein, das ist eine hervorragende Saison für uns aus Bayern Sicht. Aber, Marco, guckt man da nochmal hin und guckt vor allem auf die Tordifferenz, auf die Gegentore, dann sieht man FC Bayern München mit 25 Gegentoren nach 26 Spielen. Das gab es zuletzt vor über 40 Jahren. Das ist schon eine Gegentorflut, ne?
Ja, also für mich, ich habe das gar nicht so richtig realisiert gehabt, bis ich mir das nicht durchgelesen hatte. Und das war echt ein Schock, dass die so viele Gegentore kassieren. Und Bayern ist ja dafür bekannt, hoch zu gewinnen und viele Tore zu schießen. Aber dann darf man im Gegenzug dann natürlich auch keine kassieren und muss immer gucken, dass man mehr Tore schießt, als dass man Gegentore kassiert. Und für mich eine der Sachen, die wir jetzt mal so von den äußerlichen Umständen reden können, die nicht explizit mit Bayern zu tun haben, sind die Verletzungen. Wenn du dauerhaft Wechsel hast in der Formation, im Personal, in den Ansagen, die du bekommst, das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist.
Ja, definitiv. Also vielleicht muss man auch sagen, dass Bayerns Kader zu klein gewählt ist. Man hat sich ja bewusst dazu entschieden, Kader qualitativ hoch, aber dafür quantitativ gering zu halten. Und gerade wenn du diese unfassbare Belastung in der Saison siehst, wo du gefühlt jede Woche eine englische Woche hast, wo die Bayern auch noch mal eben nach Katar fliegen müssen zur Club-WM, ja, dann hätte man vielleicht den Kader doch noch quantitativ etwas breiter aufstellen müssen. Aber ja, Verletzungen sind da natürlich ein Thema, gerade bei der Belastung. Was allerdings auch auffällig ist, dass die Bayern bei fast jedem Gegentor das Ding nach dem gleichen Ablauf bekommen. Ne? Und wenn man sich dann eben die 25 Gegentore anschaut, Aufsteiger Bielefeld oder Werder Bremen, die, sorry an alle Werder-Fans, grausig zusammenspielen momentan, die auch defensiv immer wieder für Wackler gut sind. Beide Teams, Bielefeld und Werder, erst 24 Gegentore, also ein Gegentor weniger als Bayern nach 16 Spieltagen. Puh, das hatten wir, wie gesagt, sehr, sehr lange nicht mehr. Und was ich eben, worauf ich hinaus wollte mit dem gleichen Ablauf, es ist immer wieder auffällig, dass die Bayern eben hochriskant unter Flick verteidigen. Es war letzte Saison schon so, da ging es oftmals gut, in dieser Saison eben nicht. Die letzte Kette der Bayern schiebt wahnsinnig hoch, teilweise bis zur Mittellinie. Ja, und da hast du eben dann Räume 50, teilweise 60 Meter hinter der letzten Kette zwischen Neuer und den Innenverteidigern. Ja gut, und dann reicht eben vorne ein Ballverlust, ein tiefer Ball, beispielsweise Holstein Kiel. Ja, ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast, ich konnte es nicht so wirklich fassen. Ein tiefer Ball, Holstein Kiel, Finn Bartels ist durch, sagt Dankeschön und gleicht aus. Also das geht mir zu einfach. Was sagst du?
Wenn ein Bayern München gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal rausfliegt, dann liegt das bestimmt nicht an einem Fehlpass, sondern an mehreren Fehlern hintereinander. Und die Verteidiger, die sie haben, die sind zwar an sich gut und besonders so ein Innenverteidiger wie Alaba, der kann alles, aber da fehlen mir einfach diese klassischen Innen- und Außenverteidiger bei Bayern und auch mit Verletzungen natürlich. Süle war lange raus, Kimmich war lange raus, der ist aber jetzt wieder dabei und Kimmich hilft auch aus dem Mittelfeld oft hinten nach. Aber so einer wie Davis und Pavard außen, die reißen mir zu oft Lücken ein. Und wenn man dann genau das, was du gesagt hast, so offen steht und so offensiv, so weit vorne, dann ist das natürlich gefährlich. Und dann kann Neuer die auch nicht immer retten.
Ja, ich finde, man verlässt sich so ein bisschen darauf, zwischen diesem Riesenabstand, letzte Kette und Neuer, dass Neuer da eben so WM 2014, Rückblick gegen Algerien da als Libero 10 Bälle klärt. Das ist aber, das ist zu heiß und Neuer ist auch nicht mehr der Jüngste. Also mir ist das auch zu riskant und was du ansprichst, natürlich auch völlig richtig mit Pavard und Davis. Offensiv fast schon Flügelspieler, dafür defensiv eben nicht immer da. Und Alphonso Davis, glaube ich, wenn man ihn so in dieser Saison sieht, vermutlich letzte Saison dann etwas über seinen Möglichkeiten agiert, denn ja gut, er ist erst 20, müssen wir ihm zugutehalten. Wir dürfen auch nicht erwarten, dass er jetzt jede Woche brilliert. Aber den haben wir schon deutlich stärker gesehen. Alaba haben wir deutlich stärker gesehen. Ja, wir haben Boateng und Süle deutlich stärker gesehen. Das ist, ja, Flick meinte vor kurzem im Interview, Marco, dass er diesen Einbruch schon früher erwartet hätte. Aber ist das für dich jetzt durch die Müdigkeit geschuldet wirklich ein physischer Einbruch? Oder woran liegt es bei dir? Also für mich ist es offensiv gesehen, kann man vielleicht sagen, kann man mal einbrechen, aber Bayern schießt nach 16 Spieltagen 48 Tore in der Bundesliga. Da ist für mich kein Einbruch zu sehen. Und defensiv ist bei der Spielweise für mich ist kein Einbruch, denn wenn du so hoch verteidigst, hat das nichts mit Müdigkeit oder etc. zu tun. Das ist einfach zu riskant. Und wenn du dann eben Bälle verlierst, nicht ins Gegenpressing kommst, die langen Bälle nicht unterbinden kannst, keine Laufduelle gewinnst, dann ist das doch kein Einbruch, oder? Wie siehst du das?
Ja, für mich ist das definitiv kein physischer Einbruch. Also die Bayern spielen Umschaltspiel und vorne sind heute auch Bayern gegen Freiburg haben die doch gespielt, ne?
Ja, genau.
Da steht Bayern vorne 2-4 und Müller und Lewandowski schieben sich da die Pille hin und her wie zwei frische Rehe. Also das hat nichts mit Physis zu tun. Das ist vollkommen klar, dass die Spieler jetzt angestrengt sind wegen englischen Wochen, wegen internationalen Spielen, wegen allem, was in letzter Zeit alles los war. Aber dass man da patzt, dass man Fehler macht, dass man die Bälle verliert, das hat, wie gesagt, nichts mit der Physis zu tun. Das hat entweder was mit der Taktik zu tun oder was mit der Kommunikation in der Mannschaft oder mit persönlichen Fehlern. Das hat nichts mit der Müdigkeit zu tun. Wir gucken ja nicht von Minute 0 bis 90 ein Spiel, wo Bayern dem Gegner körperlich unterlegen ist. Das hat ja damit nichts zu tun. Sondern Bayern ist klassenstärker als eigentlich die meisten Gegner, gegen die sie treffen. Und dann verlieren sie gegen Holstein Kiel. Und das hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass die Kieler Jungs deutlich fitter sind als die vom FC Bayern München.
Nee, sehe ich genauso. Also das ist einfach nur die mehr als riskante Spielweise. Und erinnern wir uns mal an letzte Saison, da haben die Bayern ähnlich hoch verteidigt und Halbfinale gegen Lyon ist Lyon vor dem 1-0 für die Bayern dreimal frei vor Neuer. Der pariert aber dreimal. Ja, und so gehen sie dann in Führung, gewinnen das Spiel am Ende souverän, auch zu null. Sagt kein Mensch was. Aber lass Lyon da beispielsweise zwei Tore schießen, sieht's ganz anders aus. Und in dieser Saison kriegen sie eben die Tore und sie kriegen viele Tore. Und es ist ganz, ganz häufig eben, wie gesagt, derselbe Ablauf. Gucken wir auf das Spiel gegen Gladbach vor einer Woche. Da verlieren die Bayern nach 2-0 Führung noch 3-2. Das 2-1 und das 2-2 aus Gladbacher Sicht sind Schema F, tiefer Ball hinter Bayerns Kette, Hofmann von Neuer, Tor. Wie kann man es besser verteidigen? Man steht mit der Kette 5, 6, vielleicht 7 Meter tiefer. Man kommt besser ins Gegenpressing. Man verhindert diese querstartenden Stürmer, die dann eben auf dieser hohen Absatzlinie warten, um dann reinzupreschen. Aber da frage ich mich, du hast mit Hansi Flick ja einen super kompetenten Trainer und auch ein riesen Trainerteam, die dann Woche für Woche Videoanalyse machen. Was analysieren die dann? Ja, wenn du immer wieder diese Art des Gegentores kriegst, was werden die dann besprechen, Marco? Wie sieht da für dich eine Analyse aus? Ja, hatten wir jetzt ein bisschen Pech, waren ein bisschen weit weg, aber wir bleiben so hoch. Also, wie kann das sein, dass du als Top-Team immer wieder dieses Gegentor frisst?
Also, ich denke, worin Hansi Flick sich vielleicht ein bisschen verrennen kann, ist dieses: Wir haben das letzte Saison genauso gemacht und wir haben es auch jetzt in der Gruppenphase gemacht und wir sind durchgekommen, wir haben das Triple geholt, es hat geklappt. Also reiten wir das weiterhin, bis uns das in den Ruin führt. Und das kannst du natürlich machen, wenn du so Individualisten wie Lewandowski hast, ne, und die dir vorne immer Dinger schießen. Dann kannst du, so wie heute, in der 90. Schuss gegen das Aluminium kriegen, dann doch 2-1 gewinnen am Ende und sagen, ja, es war ein bisschen eng, es war hart umkämpft, aber wir haben uns unsere 3 Punkte geholt. Und da kann man sich halt ein bisschen entspannen. Deswegen denke ich, hat Flick jetzt keinen Druck von außen, dass er da irgendwelche Videokonferenzen machen muss und unbedingt, das müssen wir ändern, das geht gar nicht. Sondern ich glaube, der geht das noch recht entspannt an und sagt, ja, es ist noch alles gut und versucht halt einzeln auf irgendwelche Fehler einzugehen, weil sonst hätte der sein Spielsystem ja schon längst umgestellt. Das ist ja nicht seit heute, dass Bayern viele Tore dieses Jahr kassiert. Und wenn man sich genau das Gegenteil anguckt, wenn man rüber nach Spanien guckt, nach Madrid, wo in den letzten Wochen minus 35 Grad irgendwo war, da verteidigen die Jungs richtig gut bei Atletico. Die haben 31 Tore geschossen und haben nur 6 Gegentore kassiert. 6 in 16 Spielen. Und ich habe mir neulich Sevilla gegen Atletico angeguckt. Die führen 1-0 in der 10. Minute. Und was machen die? Die stellen sich hinten alle rein und warten auf einen Ballverlust und kontern dann. Spielen genau das Gegenteil von Bayern. Und ich wäre richtig, richtig gespannt, wenn ich mir jetzt morgen ein Spiel Atletico Bayern angucken würde, wie das ausgehen würde.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass das nicht Bayerns Spiel wäre, ne? Dieses Mauern war noch nie Bayerns Spiel, aber ja, klar, 6 Gegentore nach 16 Spielen, das ist Wahnsinn. Ja, was ich noch festhalten möchte, ist, dass man jetzt nicht nur so als typischer Couch-Fußball-Bundesliga-Gucker so sagt, oh, die Bayern, diese schlechte Abwehr, ja, unqualifizierte Fußballdeutsch, sondern dass man da schon guckt, woran es noch liegt. Ja, wir haben schon das ungenügende Gegenpressing nach Ballverlusten angesprochen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass die Defensivbereitschaft von einigen Spielern, gerade wenn ich mir so einen Leroy Sané angucke, der jetzt gegen Freiburg das zwar deutlich besser gemacht hat als zuvor, aber in den Spielen davor, wenn ich mir dann so einen Leroy Sané angucke, dann muss ich schon sagen, taktisch und Defensivbereitschaft eher sehr, sehr mau. Ne? Wie siehst du ihn? Wie nimmst du ihn so wahr seit dem Wechsel?
Ja, ich war natürlich mega gehypt, als es hieß, Sané nach München und dachte mir, dass Bayern dieses Jahr unschlagbar sein wird mit ihm. Und ich glaube, so ein bisschen hat das auch auf seine Mentalität eingeschlagen, dass Bayern jetzt das Triple geholt hat und dann kommt Sané erst danach und jetzt sind die Bayern ganz, ganz auf der Spitze und er hatte ein bisschen wenig zu beweisen. Also ich glaube, der hat vorne immer Bock zu spielen und immer zu zocken. Aber wie du schon sagst, es fällt auf, dass er jetzt nicht bei Bayern angekommen ist und sich erstmal bei der Mannschaft beweisen muss, dass er 120% gibt. Da gefällt mir so einer wie Müller immer noch deutlich besser, was sowas angeht. Und das fällt schon ein bisschen auf. Und wie gesagt, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass er nichts zu beweisen hat als Top-Talent und dass das bei Bayern insgesamt lief und immer noch läuft. Und deswegen hat das keine Eile und er hat auch keine Angst um seine Position.
Ja, wobei er ja schon deutlich hinter Gnabry und auch hinter Coman steht, kommt immer häufig eher von der Bank, aber klar, dass er ein Weltklasse-Offensivspieler ist, darüber brauchen wir nicht reden, aber auch Pep Guardiola meint ja unter gemeinsamen Man City-Zeiten, dass er eben defensiv schon noch einiges an Nachholbedarf hat und ich denke, das sieht man auch momentan beim FC Bayern, wenn man ihn mal beobachtet, Defensivbereitschaft eben nicht so vorhanden und was man eben noch als weiteren Grund für die Anfälligkeit, die defensive Bayern-Anfälligkeit sagen muss, ist, dass sich die letzte Kette eben bei Ballverlust zu spät absetzt, ja, und dass du dann natürlich, wenn du mit dem Rücken zum eigenen Tor verteidigen musst, wahnsinniges Tempodefizit im Vergleich zum Stürmer hast, der eben gerade durch vom Querstartenden vertikal einbiegt und dann total viel Tempo mitbringt. Ist nicht so einfach, aber Marco, wenn man Tabellenführer ist, 4 Punkte Vorsprung hat und mit Abstand die meisten Tore der Bundesliga erzielt, dann ist unser ganzes Gemecker wahrscheinlich auch wieder passé, denn die Konkurrenz, die kann diese Bayern-Patzer, die wir ja schon zuhauf gesehen haben, sie haben immerhin schon 12 Punkte nach 16 Spieltagen verschenkt, diese Patzer können einfach nicht genutzt werden. Ja, sowohl Leipzig als auch Leverkusen und Dortmund sind nicht konstant genug. Ist den Bayern der Titel diese Saison zu nehmen?
Boah, ganz, ganz schwierig zu sagen. Also so wie Bayern momentan spielt, muss man sagen, ja, da kann man immer darauf hoffen, dass die Bayern 3-4 Spiele in Folge keinen Sieg holen. dreimal unentschieden spielen, einmal bitter verlieren, weiß ich nicht. Aber dann muss man die Bayern natürlich auch im Gegenzug schlagen als Nummer zwei oder als Nummer drei, wer auch immer sich da nach vorne rücken will. Aber wenn das Bayerns Krise ist, was wir jetzt quasi in Anführungsstrichen als Krise bezeichnen in letzter Zeit, dann weiß ich nicht, was die Mannschaften dahinter machen.
Ja, das ist dann eben der Punkt. Ne? Wenn die Bayern dann eben mal in Anführungszeichen schwächeln und Punkte hergeben, dann musst du da sein. Und ja, der Kicker hatte neulich als großes Titelblatt, wer ist da, wenn die Bayern patzen? Klare Antwort, keiner. Es ist einfach keiner da. Leipzig spielt in Wolfsburg unentschieden, Dortmund spielt zu Hause gegen Mainz unentschieden und genau um die Truppe soll es jetzt bei uns gehen. Borussia Dortmund, Favre weg, Terzic da, Probleme gelöst, Marco?
Anscheinend nicht. Also, dass der sich das schon irgendwie hinkriegen wird, das haben wir schon in der Folge gesagt, dass er so einen guten Kader hat und dass das jetzt nicht irgendwie auseinanderbrechen wird, weil der keine Erfahrung oder so hat, das auch nicht. Aber die konsequenten Ergebnisse fehlen. Und was sehr auffällig ist bei der stark, auch offensiv stark talentierten Dortmund-Mannschaft, dass sie sehr große Probleme haben, wenn sie gegen tiefstehende Gegner spielen.
Genau, gegen tiefstehende Gegner große Sorgen. Mal als Beispiele für euch, sie verlieren 2-0 in Augsburg, sie verlieren zu Hause 2-1 gegen Köln, verlieren auch 2-1 gegen Union Berlin und spielen jetzt jüngst 1-1 zu Hause gegen Mainz. Also gegen Köln und Mainz zu Hause einen Punkt zu holen als selbsternannter Titelkandidat, das reicht bei aller Liebe nicht, aber... Ja, woran liegt's? Warum kann Dortmund gegen solche Gegner dann eben wenig glänzen, aber stattdessen bei RB Leipzig 3-1 gewinnen, verdient gewinnen? Woran liegt's?
Ja, ich denke, dass der Beweis, dass man Leipzig so top schlagen kann mit einer wunderbaren Partie, fand ich, das ist ein Beweis für das Talent der Mannschaft, dass man aber dann gegen Mannschaften wie Köln oder wie Augsburg keine Punkte holt, das zeigt, dass die Mannschaft noch nicht so weit ist. Und noch nicht so weit meine ich Bayern ablösen, weiter als die Bayern in der Champions League kommen. Alles, was mit vor die Münchner Rücken irgendwie zusammenhängt, da sind sie noch nicht so weit. Und so Spieler wie Haaland, wie Sancho, die können jedes Spiel einen Hattrick schießen, wenn die richtig gut drauf sind gegen eine in Anführungsstrichen schlechtere Mannschaft. Aber es passiert denen einfach zu oft, dass der Gegner das weiß. Es ist eine sehr talentierte offensive Mannschaft. Wir stellen uns hinten rein, holen entweder einen Punkt raus und mit irgendwie ein bisschen Glück holen wir 3 Punkte raus. Und solche Spieler laufen sich dann irgendwo fest, verlieren die Bälle, kommen nicht zu sauberen Abschlüssen. Und was mich auch ganz oft bei solchen Mannschaften stört, ist, dass sie nicht wissen, wann genug mit Ballbesitz ist. Das klingt in erster Linie blöd, aber du musst irgendwann deinen Abschluss finden als Spieler oder als Mannschaft. Du kannst den Ball nicht 10 Minuten hin und her pillern, bis du ihn dann im Mittelfeld verlierst und dann überlaufen wirst, weil deine ganzen 21-jährigen Talente vorne rumstehen und auf ihren Schuss warten. Das heißt, du musst ein bisschen konsequenter vorne spielen und wenn du siehst, okay, es geht nicht, dann musst du auch das irgendwie schlau lösen und dich nicht verlaufen und mit einem schlechten Pass ins Mittelfeld einen Konter einleiten.
Ja, Konsequenz ist dann ein sehr, sehr großes Wort. Du sprichst auch die Pässe von Dortmund an, jetzt gerade gegen Mainz auch wieder interessant zu sehen, dass sie dann eben so gegen diese Mainzer Fünferkette, das waren 5-3-2 defensiv von Mainz, wirklich sehr pomadig daherkam. Ja, sie hatten sich zwar einige Chancen erarbeitet, aber gut, zu Hause als Borussia Dortmund gegen Mainz sollte das auch absolut Standard sein. Und du brauchst dann eben schon gewissen Ballbesitz, ohne Frage, aber die Frage ist ja auch, wie nutzt du dann diesen Ballbesitz? Ja, du kannst einen dominanten Ballbesitz haben, du kannst aber auch einen langweiligen Ballbesitz haben und dominanter Ballbesitz ist für Borussia Dortmund eher nicht der Fall. Es ist eben eine klare Umschaltmannschaft und du kannst ganz schwer umschalten, wenn eine Fünferkette plus 3 Sechser davor vor dem eigenen 16er parken und dich praktisch nicht in die Tiefe lassen. Ja, so ein typisches Dortmunder Muster ist doch, Ball geht auf die Außen, man wird überlaufen oder hinterlaufen, tiefer Ball, Ball geht dann von der Grundlinie in den Rückraum, hinter die Abwehr, gegen den Lauf, erster Kontakt, meistens Haaland, Tor. Das ist schwierig gegen eine Fünferkette plus 3 Sechser, die sehr tief verteidigen, die es im Abwehrpressing spielen und die wirklich auch nur destruktiv agieren wollen. Ne? Und Mainz, die lachen sich jetzt noch scheckig über den Punkt in Dortmund. Ja, Reus verschießt noch einen Elfmeter, aber das ist ein Punkt, mit dem rechnest du im Abstiegskampf nicht. Und Borussia Dortmund bekommt es irgendwie nicht hin, viel, viel Ballbesitz, viele Spielanteile einen Sieg umzumünzen. Und so lange werden sie auch kein Meister, solange das nicht passiert. Was kann man denn ändern aus deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht muss man lernen, sich anzupassen an die Situation. Das heißt, wenn diese Mannschaft weiß, okay, das sind unsere Stärken, wir sind Weltklasse im Umschaltspiel, das ist auch nicht gelogen. Aber wie du schon sagst, gehen Mannschaften, die so tief stehen und sich da hinten so einen Bunker bauen, da kannst du das einfach nicht dauerhaft ziehen. Und ich denke, dass die Mannschaft dann ihren Rhythmus verliert. Das passiert jüngeren Spielern noch eher als erfahreneren Spielern. Und wenn du dann jedes Mal nach vorne läufst und dann auf drei Leute in der Ecke auf dich warten und du den Ball dann rausspielen musst, dann findest du überhaupt keinen Spielrhythmus. Das heißt, wenn du siehst, okay, so geht es nicht, dann muss man versuchen, irgendwas zu ändern. Ob das jetzt am Coach liegt oder ob das jetzt am Feldspieler liegt, dass er sieht, okay, so geht's nicht weiter. Ich werde jetzt vielleicht nicht in diesen engen Raum noch einen Pass spielen, dass wir den Ball dann verlieren, sondern ich gehe dann nochmal auf die andere Seite, lass mich aber nicht ganz zurückfallen, weil ich will immer noch offensiv bleiben. Dass man solche Entscheidungen einfach richtig trifft und die Mannschaft dann immer noch unter Druck setzt. Weil würde jede Mannschaft hinten bunkern können, dann würde Bayern 3 Tore in der Saison haben. Keine Ahnung. Und Dortmund auch genauso. Aber anscheinend machen das nicht alle Mannschaften, weil es nicht möglich ist. Das heißt, der Lösungsweg liegt in Dortmund und nicht im Gegner. Man kann nicht darauf hoffen, dass er dir weite Räume schenkt jedes Mal, nur weil du mega Umschaltspiel hast. Das heißt, du musst ein bisschen umdenken, ein bisschen variieren und auch mal vielleicht andere Facetten auf deinem Spiel zum Vorschein bringen lassen. Nicht nur die eine, die allen bekannt ist.
Ja, Thema Facette finde ich auch interessant. Terzic spielt es bisher immer, wirklich immer im 4-2-3-1. Ja, und vielleicht musst du dann gegen so ein Team auch mal im 4-3-3 spielen, ja, dass du es eben noch eine Riege offensiver schaltest. Aber ja, dieses 4-2-3-1, das kennt Mainz perfekt zu Bayer-Lorzer Zeiten. Da haben sie permanent 4-2-3-1 gespielt und das kannst du eben auch knacken, 4-2-3-1. Gerade mit einer Fünferkette, mit wie gesagt 3 stabilen Sechsern davor. Ja, klar, Mainz hatte auch Matchglück, Zentner pariert da einiges, Reus verschießt, wie gesagt, eine Elfmeter, Dortmund mit 17 Torschüssen, aber ja, insgesamt passt da einfach was nicht. Ja, und wie gesagt, wenn du gegen Köln und Mainz zu Hause einen Punkt holst, dann brauchst du nicht ansatzweise von Meisterschaft sprechen. Andersrum gewinnen sie 3-1 in Leipzig und spielen in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich die besten 35 Minuten, vielleicht sogar 40 der ganzen Saison. Also da siehst du, sobald der Gegner deutlich höher presst, deutlich weiter rauskommt, mitspielt, Räume hinter der letzten Kette lässt, dann ist Dortmund richtig gut und richtig gefährlich. Aber stellst du dich hinten rein, parkst den sogenannten Mourinho-Bus, dann hat Dortmund Sorgen. Jetzt ist ja diese Trainergeschichte immer noch am Laufen. Jetzt um Rose gab es jetzt doch nichts Neues. Pochettino ist mittlerweile in Paris. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Terzic nicht bleiben wird. Dafür spielt er mir einfach zu unattraktiven Fußball. Wie siehst du das Ganze? Wäre Terzic für dich einer auf Dauer oder ist das dann doch eben die etwas längere Interimslösung bis zum Sommer?
Ja, momentan finde ich ihn okay. Aber genauso wie du, denke ich, auf lange Dauer kann das mit dem nichts werden, außer die werden jetzt irgend so einen Boom-Effekt haben und ganz viele Spiele in Folge gewinnen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, wir probieren es erstmal weiter mit ihm, aber da fehlt einfach das, was wir von Anfang an sagen. Es kann nicht sein, dass du als Borussia Dortmund, wenn Bayern in Anführungsstrichen eine Krise hat, da irgendwie nicht nachziehst und gegen solche Kellermannschaften da keine 3 Punkte holen kannst. Deswegen denke ich, ist jetzt erstmal für ihn, steht an der Wand geschrieben, Abschied und wir schauen noch für wen, aber das kann sich immer ändern, aber ich tendiere auch eher zu einem Abschied von Terzic.
Ja, und Dortmund muss auch aufpassen, dass sie sich überhaupt für die Champions League qualifizieren, denn Union und Wolfsburg 1/3 Punkte dahinter auf den Euroleague-Plätzen und Frankfurt ebenfalls, die momentan auf 7 stehen, auch nur 3 Punkte hinter Dortmund. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen als BVB. Klar, es kann ganz schnell nach oben gehen, wenn man diese RB zweite Halbzeit abrufen kann. Aber wenn du dann eben rumdümpelst gegen diese Kellertruppen, wie du schon sagst, zu Hause, ja, dann wird es schwierig.
Und ich denke, das macht es auch mental so schwer für die Dortmunder, dass man gegen Leipzig spielt. Und da ist die Kabinenansage, kannst du dir ja vorstellen, dass man gegen eine Top-Mannschaft spielt, dass man das und das machen muss, alles geben muss. Dann kommen die dahin, setzen das genau ein und es klappt perfekt. Weißt du, und dann kommst du gegen Mainz, versuchst genau das Gleiche und es klappt gar nicht. Und das ist, da kann ich schon verstehen, dass man so als Top-Spieler dann Probleme hat, zu merken, okay, es geht vielleicht doch nicht so, wenn es gegen die, in Anführungsstrichen, Weltspitze geht.
Wobei, bist du dann wirklich ein Top-Spieler, wenn du das im Kopf nicht hinkriegst? Wenn du mental nicht umschalten kannst von ja schon Top-Spiel und ein Spiel, was ich zu Hause gewinnen muss? Also ich finde, gerade dann bist du ein Top-Spieler. Wenn wir Cristiano Ronaldo sehen, der eben auch solche Truppen wie Blau-Weiß Parma oder wen auch immer dann abschießen will und nicht nur gegen Inter Mailand oder AC Mailand aufdribbelt. Oder bist du eben ein Spieler, der sich in Top-Spielen vollkommen reinhaut, der aber in Spielen, die du wirklich gewinnen musst, nicht da ist? Also ich glaube, das unterscheidet dann schon einen Top-Spieler zu einem guten Spieler, oder?
Ja, das unterscheidet dann auch vielleicht Spieler und vielleicht auch Vereine, ne? Wie Bayern, die dann doch noch 2-1 gewinnen, obwohl sie nicht, in Anführungsstrichen, nicht performen, und Dortmund, die nicht performen und es dann auch dabei bleibt und sie dann leider in der Tabelle von hinten hochgucken müssen.
Ja, das stimmt. Ja, sind jetzt schon, wie gesagt, 7 Punkte hinter den Bayern. Das, ja, das wird wahrscheinlich dann eher nichts mehr. Jetzt steht eine englische Woche ins Haus. Darauf freuen wir uns dagegen sehr. Und im Februar, der ist ja auch schon bald, da steht dann auch wieder die Champions League an. Ja, werden wieder illustre Fußballwochen. Eine Frage noch, Marco. Der Friseurverband hat ja die Bundesliga angeklagt und kritisiert medial, dass alle Fußballer oder ein großer Teil der Fußballer so wunderbare Frisuren hat. Wie ist das denn möglich im Lockdown? Und dass sie doch irgendwie schwarz die Haare geschnitten bekommen von irgendwelchen Friseuren, die sie einfliegen lassen. Wie sieht's bei dir aus? Hast du auch schon einen Friseur einfliegen lassen oder gehst du so ein bisschen auf den Dante-Look?
Ja, also ich hab mich mit Griezmanns Friseur abgesprochen und er meinte, ich muss erstmal so ein paar Monate nichts tun und dann kommt er mit dem Glätteisen rum.
Ja, das ist auch eine Wahnsinns-Story, finde ich. Wenn die Fußballer das machen wollen und sich die Haare schneiden, wie auch immer, sie werden ja sowieso immer getestet. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da den Friseur danach noch umarmen, küssen oder was auch immer. Das wird schon vernünftig ablaufen. Also wie kann man aus solchen Geschichten dann so ein Fass machen, oder?
Ja, irgendwas muss die Leute ja unterhalten, wenn man schon nicht raus darf, wenn nichts offen hat, muss man sich selber irgendwie die Spannung aufrechterhalten.
Ja, und die nicht zum Friseur gehen, die sehen wahrscheinlich so aus wie ich. Bei mir sind die Seiten so lang wie mit 14 Jahren nicht mehr, aber es nützt ja alles nichts. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir Folge 22, schauen gespannt auf die englische Woche und wünschen den Zuschauern ebenfalls eine angenehme Fußballwoche. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Die Taktikfüchse sagen Tschüss und bis bald.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de